Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Eigentlich hatte man dieses Jahr in Berlin auf der Digitalkonferenz Republika übers Geld sprechen wollen. Aber ein anderes Thema dominiert jetzt doch, die sogenannte künstliche Intelligenz. Ob sie den Journalismus bedroht oder bereichert, dazu gleich mehr. Außerdem machen wir einen Stadtrundgang in Hamburg per App, bei dem wir Orte kennenlernen, die mit der kolonialen Vergangenheit verknüpft sind. Und wir wollen wissen, warum der ukrainische Animationsfilm Mavka weltweit so gut beim Publikum ankommt. Diese Woche startet er auch bei uns in den Kinos. In der vergangenen Woche gab es ein Statement, das aufhorchen ließ. Wissenschaftler, die in der Entwicklung von sogenannter künstlicher Intelligenz führend sind, haben in einem Statement vor ihrer eigenen Kreation gewarnt, veröffentlicht auf der Webseite des Center for Artificial Intelligence Safety in San Francisco. Über die Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz muss man also sprechen und deshalb ist sie auch eines der größten Themen auf der Republika in Berlin, der Konferenz für die digitale Gesellschaft. Unser Reporter Stefan Fries ist dort. Wie groß ist denn die Rolle von KI auf der diesjährigen Republika?
Ja, tatsächlich ist es eines der größten Themen. Eigentlich wollten sie über die Zukunft des Geldes sprechen, deswegen lautet das Motto auch Cash. Aber da sind sie tatsächlich von der Entwicklung überholt worden. Seit Anfang des Jahres diskutieren wir sehr intensiv über künstliche Intelligenz, die auf sehr vielen Ebenen eine Rolle spielt. Bei der Republika, der Konferenz für die digitale Gesellschaft, das sagt der Begriff ja schon, geht es eben nicht nur um Medien, sondern auch um Wirtschaft im Netz, um Politik, um Umweltthemen. Politiker sind dabei, Social-Media-Leute, PR-Menschen, Netzfirmen, Leute von Startups und eben auch viele Journalisten. Und um Journalismus drehte es sich eben auch sehr stark beim Aspekt künstliche Intelligenz. Sehr viele Veranstaltungen schauen auf die Risiken und Chancen von künstlicher Intelligenz. Ein Beispiel habe ich mir angesehen. Bei der Tageszeitung Taz schreibt seit einigen Monaten eine künstliche Intelligenz eine eigene Kolumne, wobei sie die ja nicht selbst schreibt, sondern die muss von Menschen gesteuert werden, um zu schreiben. Und auf der Republika hier wurde vorgestellt, wie das entwickelt wurde. Da muss man nämlich sehr umfangreiche Anweisungen geben, worüber und wie sie die Kolumne schreiben soll. Und der Text mit der Anweisung ist dann teilweise sehr viel länger als die Kolumne selbst, weil man eben mit einfachen Anweisungen auch nicht unbedingt eine gute Kolumne bekommt. Also man hätte fast selber schneller die Kolumne geschrieben. Im Moment ist noch so der Status. Und man muss diese Anweisungen dann immer wieder schreiben, bis dann ein guter Text bei rauskommt, das immer wieder korrigieren. Und da wird eben gerade rumprobiert als Experiment bei der Taz.
Was ja so faszinierend ist an ChatGPT und Co., was die ja so gut können, sind Formulierungen, die überzeugend klingen. Aber die Fakten stimmen dann eben oft nicht. Woran liegt das eigentlich?
Ja, bei einer Kolumne kann das vielleicht okay sein, weil die ja vor allem kreativ sein soll. Aber auch wenn es da Fakten gibt, müssen die natürlich stimmen. Und da sind wir beim Aspekt Risiken. Die Software kann ja nur verarbeiten, was sie irgendwo im Netz findet. Und das hat eben Grenzen, hat Dennis Horn erklärt, Digitaljournalist beim WDR, der für die ARD Sportschau versucht hat, ChatGPT mit Fakten zu koppeln.
Gerade in den Bereichen, wo wir denken, da könnte es eine Gefahr vielleicht auch sein für den Journalismus oder richtig Einfluss nehmen. Da funktioniert es zum Beispiel wegen der Datenlage nicht. Also ich kann so den klassischen Nachrichtenjournalismus nicht abbilden, weil ich nirgendwo Datenbanken mit den ganzen Informationen habe, die ich da reinbringen müsste. Das geht im Sport, das geht in der Börse, das geht beim Wetter. Und da wiederum funktioniert es so einfach nicht, weil die KI irgendwann beginnt zu halluzinieren. Also dort, wo sie keine Ahnung hat, wo sie denkt, hier muss ein bisschen Füllsatz hin oder so, damit es gut klingt, ja, da bringt sie dann plötzlich Spieler auf den Platz, die nie gespielt haben.
Beim Fußball zum Beispiel. Und daran kann man eben auch die Grenzen von KI auf dieser Ebene sehen. ChatGPT ruft keine Gesprächspartner an, um Fakten und Meinungen einzuholen, geht nicht auf die Straße, um sich Ereignisse anzusehen. Das machen Menschen und also Journalistinnen und Journalisten und die sind dabei eben immer noch besser und schneller.
Das klingt jetzt so, als wenn künstliche Intelligenz erstmal keine Gefahr für den Journalisten und die Journalistin ist.
Ja, das ist eine Frage der Perspektive. Also wir können natürlich sagen, die Software wird nie alles können. Unsere Arbeit wird immer noch gebraucht. Aber wenn Nutzer natürlich künftig per KI nach Informationen suchen und welche finden, die nicht stimmen, dann nutzen Journalisten das eben auch nicht. Außerdem gibt es ja auch eine Arbeitsverdichtung. Immer mehr Inhalte sind zu produzieren. Da kann die KI durchaus helfen bei größeren Recherchen, zum Beispiel Informationen sortieren, vorstrukturieren. Also man kann KI durchaus einsetzen, wenn man dann noch die Fakten checkt. Und das wäre dann sowas wie KI-unterstützter Journalismus, der aber eben immer noch von Menschen kontrolliert wird, sozusagen eine Zwischenform.
Künstliche Intelligenz ist das eine große Thema auf der Republika. Ein anderes ist die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es ist ja die erste Republika seit dem Skandal beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Wie wurde das dort diskutiert?
Ja, inhaltlich ist man an der Stelle noch nicht tief eingestiegen. Die ARD hat einen eigenen Stand hier, aber da ging es vor allem heute um technische und redaktionelle Fragen. Also auf welchen Drittplattformen ist die ARD und warum? Also soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter, aber auch Streamingdienste wie Spotify, wo es ja auch ARD-Angebote gibt. Das ZDF hat vorgestellt, wie seine Mediathek datenschutzkonform immer weitere Videos empfiehlt. Es ging auch um die Frage, wie mehr Vielfalt ins Programm kommt, also wie Redaktionen diverser werden können, auch was den wirtschaftlichen Hintergrund der Mitarbeiter angeht. Und Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni hat über Journalismus in Krisenzeiten gesprochen. Die strukturellen Fragen, also wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk sozusagen als Struktur in die Zukunft geht, die werden erst morgen verhandelt. Dann stellt sich der ARD-Vorsitzende und SWR-Intendant Kai Gnifke den Fragen von Nutzern. Und auch die RBB-Übergangsintendantin Katrin Fernau erklärt, wie sie ihren Sender nach dem Skandal neu ausrichtet.
Stefan Fries von der Republika, die heute in Berlin losgegangen ist. Herzlichen Dank.
Gerne.
In Potsdam finden gerade die Tanztage statt, eines der renommiertesten Festivals für zeitgenössischen Tanz. Das Programm will die Krisen und die Hoffnungen unserer Zeit widerspiegeln und das mit Beiträgen unter anderem aus Israel, Polen, Deutschland, dem Senegal, der Elfenbeinküste, Frankreich und Schweden. Also die internationale Tanzwelt kommt nach Potsdam, mit dabei im Publikum natürlich unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring. Mit ihr können wir jetzt eine erste Zwischenbilanz ziehen. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie kommen gerade aus einer Deutschlandpremiere. Fille Pétrole, die Petrolmädchen, ein Duett, choreografiert von Nadja Begré, einer Choreografin, die zwischen ihrem Heimatland Elfenbeinküste und Frankreich pendelt. Was gibt es darüber zu erzählen?
Diese Fille Pétrole ist ein Duett zweier Frauen, zweier jungen Frauen, die weit weg sind, beide von, ich sag mal, Schönheitsidealen oder gängigen Bildern von Tänzerinnen. Die eine ist Christelle, eine kräftige, wirklich, ich sag mal, sehr füllige junge Frau mit kurzen Haaren und sehr expressiv auf der Bühne. Sie erzählt uns, sie wird der Lastwagen genannt. Und die andere ist Aya und sieht eher aus wie so ein junger, sportlicher, junger Mann, sehr viril, sehr zurückgenommen im Charakter. Sie wird in ihrem Viertel die Chinesin genannt, weil sie so gelenkig ist und akrobatische Figuren genauso schnell und gut tanzen kann wie Tanzstile der afrikanischen Diaspora. Und diese beiden sehen wir zu Beginn gemeinsam einen Teig kneten auf der Bühne, dazu laute Musik. Die Bühne ist so mit Plastik belegt, 10 rote Stühle stehen an jeder Seite. Und schon dieser Beginn macht irgendwie Spaß und neugierig auf die beiden, wer sind sie, aber auch neugierig, was wird mit diesen Stühlen passieren. Also ich fühlte mich da sehr schnell reingezogen und dann meandert man mit den beiden durch unterschiedliche Szenen. Es ist vor allem Christelle, die so die Entertainerin gibt über weite Strecken, die uns anspricht, die was verkaufen will, auch ihren Körper verkaufen will, die ihr Bauchfett ausstellt, so nach dem Motto, wollt ihr mal anfassen, und also das wirklich ihren Körper auch zeigt oder uns kleine Geschichten erzählt oder ihre Kollegin überredet, für uns Saltos zu schlagen, je nachdem, wie viele Euro geboten werden. Aber das Ganze ist nicht nur Entertainment und Zirkus, sondern auch ein Duett, das sich zwischen diesen beiden entwickelt. Zum Beispiel dieser Teig, den sie zu Beginn kneten, der wird dann so aufs Vielfältigste genutzt. Der wird hin und her geworfen wie so ein Ball. Der wird von ihnen hin und her gewogen wie ein Baby. Er wird so geknetet, dass er als Perücke auf den Kopf oder als Kragen um den Hals passt. Oder am Ende auch gegen eine Tür geschmissen, so in Portionen wie Steine. Also ich sag mal, daran sieht man schon, die gehen auch unheimlich toll mit der Bühne und den Bühnenmitteln um.
Ja, das klingt irgendwie sehr spielerisch, aber hat das Ganze auch eine politische Ebene?
Auf jeden Fall, genau. Also das Spielerische und das Freundliche und auch das, was wirklich Spaß macht. In all diesen Aktionen scheinen aber eben auch die Themen des Stückes auf. Das ist weibliches Empowerment. Das ist das neue weibliche Selbstverständnis einer jungen Generation von Frauen in Elfenbeinküste mit sehr starken, in diesem Fall wirklich sehr präsenten, sehr authentischen Körperlichkeiten. Frauen, die auch ihre Sexualität nach außen tragen wollen. Aber auch Themen, sage ich mal, so anschneiden, wie den Körper verkaufen, ihn anbieten, mit dem Körper protestieren. Und das Ganze ist unheimlich humorvoll, das ist sehr kraftvoll, sehr auch selbstironisch. Und es hat eben diese Ambivalenz zwischen dem freundlich-witzigen und dann aber eben auch einer gesellschaftlichen und auch einer politischen Ebene, das hat man erst hinterher dann im Publikumsgespräch erfahren, aber diese roten Stühle, die bleiben bis zum Ende fast ungenutzt. Ich dachte, vielleicht sollen wir uns da auch irgendwann raufsetzen als Publikum, aber nein, sie bleiben ungenutzt und symbolisieren die abwesenden Politiker des Landes Elfenbeinküste, die sich gar nicht für die junge Generation interessieren.
Das Festival will ja generell Perspektiven der jungen Afrika-Generation zeigen. Afrika ist ja riesig. Um welche Länder geht's denn, außer jetzt der Elfenbeinküste? Also was ist mit junger Afrika-Generation gemeint?
Ja, ist jetzt also im Rückblick auf das Eröffnungswochenende ist das für mich auch ein bisschen schwierig zu beantworten. Es gab ein weiteres Stück an Nguyen, ist eine französische Choreografin aus Paris, die sich seit vielen Jahren mit ihrer Company Parterre mit urbanen Tänzen, unter anderem auch aus afrikanischen Ländern oder der afrikanischen Diaspora beschäftigt. Sie ist mit einem Gruppenstück gekommen, Matière Premier, das heißt Rohmaterial, in dem drei Frauen und drei Männer eine Stunde lang sich wirklich ununterbrochen durch verschiedene urbane, aber ich hatte auch den Eindruck, traditionell inspirierte Bewegungssequenzen tanzen, und das ist absolut virtuos und schweißtreibend und beeindruckend, was die TänzerInnen im Einzelnen da machen. Ich fand das andererseits aber räumlich total enttäuschend choreografiert. Die Tänzer haben fast die ganze Zeit den Fokus ausschließlich ins Publikum. Das ist nicht so spannend choreografisch. Und ich fand auch, mir ging es so, ich blieb total außen vor, gerade im Gegensatz zu den beiden Frauen von heute. Und jetzt komme ich zum Punkt. Und irgendwie hat dieses Abgleiten daran auch etwas damit zu tun, dass der Bezugspunkt eben doch sehr vage, sehr allgemein war. Global interessante Urban Dances, aber es fehlte vollkommen die Spezifik, woher, aus welchem afrikanischen Land, warum, was sollen die bedeuten, was ist der Kontext wirklich. Deswegen ist diese allgemeine Formulierung im Moment auch für mich nur so allgemein zu beantworten.
Können Sie denn schon ein erstes Fazit ziehen nach diesen ersten Wochen, nach dieser ersten Woche bei den Tanztagen?
Ja, ich finde, für mich sind die Potsdamer Tanztage wirklich immer ein unglaublich spannendes Festival, auch wenn jetzt einige Produktionen mich nicht so wahnsinnig überzeugt haben. Aber ich bin immer neugierig, weil doch immer wirklich außergewöhnliche und auch unbekannte Sachen kommen. In den nächsten Tagen kommen nochmal zwei Produktionen, die man sehen sollte, wenn man sie noch nicht kennt. Einmal Harmonia vom Theater Bremen mit einem Mixed-Abled Ensemble und Every Minute Motherland von Maciej Kuzminski mit polnischen und ukrainischen TänzerInnen. Das ist auf ihre Art eine beeindruckende Produktion. Und also nach Potsdam zu fahren, lohnt sich immer, wenn man auf der Suche ist, wirklich nach Tanz, aber auch Diskurs. Es gibt viele Publikumsgespräche. Ich finde es auf jeden Fall eines der wichtigsten Festivals.
Elisabeth Nehring über die diesjährigen Tanztage in Potsdam, und die gehen noch bis Sonntag. Wenn man als deutsche Stadt seine Kolonialgeschichte aufarbeiten möchte, dann könnte ein erster Schritt sein, sich überhaupt erstmal über all die Orte klar zu werden, die mit der kolonialen Vergangenheit verknüpft sind. Genau dabei hilft die Uni Hamburg jetzt. Sie hat Stadtrundgänge entwickelt, die man mit einer kostenfreien App erleben kann. Unsere Hamburg-Korrespondentin Magdalena Neubig hat die App ausprobiert und mit Jürgen Zimmerer gesprochen, Professor für Globalgeschichte und einer der Macher der App.
Die Handelskammer Hamburg. Ein herrschaftliches, historisches Gebäude mitten in der Innenstadt. Hier beginnt mein Stadtrundgang zu Orten, die an Hamburgs koloniales Erbe erinnern. Ich bin allerdings nicht allein unterwegs. Mein Begleiter ist eine App der Uni Hamburg, die ich mir runtergeladen habe. Die App ist kostenfrei für Android- und iOS-Smartphones verfügbar. Sie führt mich jetzt zu verschiedenen Orten und füttert mich mit Informationen. Vor der Handelskammer ploppt auf meinem Handy ein Infotext zu dem Gebäude auf, den man sich auch vorlesen lassen kann.
Es gibt wohl kaum ein treffenderes Symbol für die in Hamburg traditionell enge Beziehung zwischen Wirtschaft und Politik als die räumliche Nähe von Rathaus und Handelskammer, die seit 1906 sogar baulich miteinander verbunden sind.
Unter dem Text ist weiterführende Literatur angegeben. Die App zeigt außerdem ein aktuelles Foto der Handelskammer sowie eine historische Aufnahme um 1890. Die Hansestadt Hamburg war in der Vergangenheit vor allem eins: die Kolonialmetropole Deutschlands. So sagt es Professor Jürgen Zimmerer. Er hat die neue App Koloniale Orte vorgestellt.
Es ergibt sich schlicht und ergreifend aus der Funktion als Hafenstadt, weil die großen Bewegungen eben in die Welt übers Meer erfolgten, bevor der Erfindung des Flugzeugs. Und Hamburgs Wohlstand ist eben darauf aufgebaut und es ist auch zentral für das Selbstverständnis Hamburgs eben als Hafenstadt.
Der Historiker hat zusammen mit seinem Team von der Forschungsstelle Hamburgs koloniales bzw. postkoloniales Erbe die App erarbeitet. Durch sie sollen die vielen Orte in Hamburg sichtbar gemacht werden, die unmittelbar mit der Kolonialgeschichte der Stadt zusammenhängen.
Das war meine Erfahrung, als ich nach Hamburg kam und angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Also konkret mit Hamburg und dem Kolonialismus, dass man keine 300 Meter laufen kann, ohne auf den kolonialen Erinnerungsort zu kommen, wenn man denn weiß, dass es einer ist.
Die App schlägt 3 verschiedene Touren durch die Stadt vor. Eine Tour beschäftigt sich mit Politik, Kultur und Gesellschaft, eine mit Wirtschaft und Handel und eine mit Wissenschaft und Forschung. Die kürzeste Tour soll 2,5 Stunden dauern, die längste 4,5. Meine Tour mit dem Startpunkt vor der Handelskammer dreht sich ums Thema Wirtschaft. Ich mache mich von dort aus auf dem Weg zur zweiten Station der Tour, zum Leishof. Vor Ort erfahre ich mehr über den Firmengründer Ferdinand Leis und wie seine Familie durch den Handel mit typischen Kolonialwaren wie Baumwolle und Zucker reich wurde.
Der Leishof als Standort der Firma F. Leis ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, welche Karrieren der globale Handel im Hamburg des 19. Jahrhunderts ermöglichte.
Auf der Liste in der App, in der die 10 Stationen angezeigt werden, die zum Rundgang Wirtschaft und Handel gehören, sind hinter den ersten beiden Orten inzwischen blaue Haken zu sehen. Sie zeigen mir, welche Stationen ich schon hinter mich gebracht habe. Fühlt sich ein bisschen nach Stadtrallye an. Laut Historiker Jürgen Zimmerer spiegeln die Informationen in der App den aktuellen Forschungsstand in Sachen Kolonialgeschichte wider. Vorwissen sei nicht nötig, um die App nutzen zu können. Sie richte sich an alle Geschichtsinteressierten, die Hamburg mit anderen Augen entdecken wollen. Auf dem Ergebnis ausruhen will sich der Professor aber nicht.
Das ist schon gedacht als Work in Progress, als eine App, die jetzt nicht fertig ist, sondern die jetzt so ist, dass wir sie guten Gewissens der Öffentlichkeit zum Nutzen übergeben können und jetzt eben daran weiterarbeiten, indem man auch Feedback einbezieht.
Demnächst soll es eine englischsprachige Version der App geben. Außerdem sollen weitere Orte und Touren hinzugefügt werden. Ich folge der vorgeschlagenen Route durch Hamburg, vorbei am Chilehaus zur Speicherstadt. Dass auf der Brücke davor große Denkmäler stehen, die an die beiden europäischen Seefahrer Kolumbus und Da Gama erinnern, ist mir bislang noch nie aufgefallen. Auch, dass im Gebiet der heutigen modernen Hafencity früher der Barkenhafen lag, über den die deutschen Soldaten in den Kolonialkrieg und Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia geschickt wurden, war mir nicht klar. Vor Ort gibt es keine Schilder oder ähnliches, die an die kolonialen Zusammenhänge erinnern. In der App wiederum ist dazu ein Ort eingezeichnet. Laut Jürgen Zimmerer herrschte in Deutschland lange eine Art koloniale Amnesie vor. Erst in den vergangenen Jahren habe sich eine Debatte zum kolonialen Erbe entwickelt. Etwa im Streit um das Berliner Humboldt-Forum oder um die Rückgabe der Benin-Bronzen. Die Kolonialforschungsstelle der Uni Hamburg wolle mit der App jetzt einen Beitrag zu diesen Debatten leisten.
Es ist ja wichtig, dass wir die Debatte versachlichen und sagen, was ist denn die Faktenlage? Was können wir historisch nachweisen und auf der Grundlage diskutieren und nicht auf Grundlage von Wunschdenken oder irgendwelchen mythischen Überhöhungen der Kolonialzeit oder was auch immer.
Anstatt ein weiteres dickes Buch zu schreiben, das am Ende nur ein paar Studierende lesen, habe man sich diesmal entschieden, das Wissen zu Hamburgs Kolonialgeschichte direkt in die Stadtgesellschaft hineinzutragen. Mit Hilfe der App. Bis das Wissen dort ankommt, wird es aber vermutlich noch etwas dauern. Denn die App kann man sich erst seit ein paar Wochen runterladen.
Und das zumindest geht aber in jedem App Store. Die App heißt Koloniale Orte. Magdalena Neubig hat sie für uns ausprobiert.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Vor den Konzerten der Band Rammstein in München haben 3 Stadtratsfraktionen einen Antrag gestellt, der die Sicherheit für die Fans erhöhen soll. Grüne, ÖDP und Linke fordern darin das Kreisverwaltungsreferat auf, zu prüfen, ob eine sogenannte Row Zero verboten werden kann. Anlass sind die öffentlich erhobenen Vorwürfe gegen den Sänger der Band Till Lindemann. Über konkrete Reaktionen im Moment gehe es bei dem Antrag aber vor allem darum, auch in Zukunft gewisse Grundstandards einzuziehen, erklärte die Grünen-Politikerin Gudrun Lux hier im Deutschlandfunk Kultur.
wie beispielsweise, dass es Awareness-Teams gibt, wie beispielsweise, dass es eben keine solche Row Zero gibt, wie beispielsweise, dass unsere Fachstelle Moderation der Nacht eingebunden wird. Da ist, glaube ich, schon noch einiges an Luft nach oben und Möglichkeiten, die wir ausschöpfen können, sollten wir auch ausschöpfen.
Gudrun Lux von den Münchner Grünen. Auch Bundesfamilienministerin Paus hat vor dem Hintergrund der Vorwürfe gegen Rammstein Änderungen im Konzertbetrieb gefordert. Die Ministerin sagte der Nachrichtenagentur AFP, gerade junge Menschen müssten vor sexuellen Übergriffen bei Konzerten geschützt werden. Paus schlug Schutzbereiche für Frauen vor. Die EU-Kommission fordert eine klare Kennzeichnung von Inhalten im Internet, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz hergestellt wurden. Große Online-Plattformen wie TikTok, Google oder Facebook sollen ihre Nutzerinnen und Nutzer in Europa künftig informieren, wenn sie KI-generierte Texte oder Bilder zu sehen bekommen. Vorerst sollen die Angaben für die Konzerne freiwillig sein. Jakob Mayer.
Die stellvertretende Kommissionschefin Vera Jourova fordert Unternehmen auf, Sicherheitsvorkehrungen einzubauen, damit KI nicht für Desinformation missbraucht wird. Jourova appellierte erneut, mehr Geld in die Überprüfung von Fakten zu stecken. Plattformen sollten Daten zugänglich machen. Twitter hat die EU-Vereinbarung gegen die Verbreitung von Desinformation verlassen. Ein Fehler, betont Jourova. Die Kommission werde bei Twitter besonders genau hinschauen, ob sich der Kurznachrichtendienst an EU-Gesetze hält.
Das Bikini Art Museum in Bad Rappenau hat einen Baywatch-Badeanzug von Pamela Anderson ersteigert. Und zwar für umgerechnet rund 25.700 Euro. Das gab das nach eigenen Worten erste internationale Museum für Badekultur nun bekannt. Mehr als 40 Liebhaber hätten für den Baywatch-Anzug geboten, den Anderson als Rettungsschwimmerin in der Serie zwischen 1989 und 2001 trug. Von nun an werde das rote Kleidungsstück an der Seite der Original-Badehose von Baywatch-Kollege David Hasselhoff in Bad Rappenau zu sehen sein.
Morgen soll in Köln im Auktionshaus Lempertz ein Gemälde des deutschen Expressionisten Max Pechstein versteigert werden. Der Wert wird auf 1,5 bis 2 Millionen Euro geschätzt. Stolzer Preis, aber es ist ja jetzt auch nicht ganz ungewöhnlich, dass teure Kunst den Besitzer wechselt. Dieses Gemälde aber hat eine Vorgeschichte und das macht die Versteigerung morgen ziemlich brisant. Mein Kollege Stefan Koldorf hat sich mit dem Fall befasst. Bevor wir zur Vorgeschichte kommen, was ist denn das überhaupt für ein Bild?
Das ist ein Gemälde, ungefähr einen Meter breit, das den Selbstbildnis des Malers Max Pechstein dargibt. Der liegt in einem roten Pullover, er liegt sehr bunt, er liegt so, wie man das für den Expressionismus kennt. Also er hat sich selbst nicht so gemalt, wie er sich wahrscheinlich gesehen hat, sondern Expressionismus hängt immer mit Gefühlen zusammen, er fläzt sich quasi. Und wenn man jetzt überlegt, dass das Bild im Kaiserreich entstanden ist und es vergleicht mit anderen Bildern dieser Zeit, zum Beispiel Selbstbildnissen eines anderen großen Malers, Max Liebermann, dann hat der sich immer stehend an der Staffelei mit Anzug, manchmal sogar mit Hut dargestellt. Dann sieht man, wie verwegen das ist. Also eigentlich stellt Pechstein sich wie sowas wie ein sehr, sehr früher Rockstar der Malerei dar.
Und er ist ja auch ein Mitglied der Brücke und dieses Gemälde ist eben aus einer Zeit, die ja seine Hochphase war, kann man das so sagen?
Ja, das ist um 1909 entstanden. Er hatte gerade erste Erfolge in Berlin, in der Sezession zum Beispiel. Das ist schon ein sehr wichtiges Bild aus einer sehr wichtigen Zeit.
Und ist sowas heutzutage eigentlich häufig auf dem Kunstmarkt erhältlich?
Nicht mehr so häufig, also vor allen Dingen nicht die Selbstbildnisse der Brücke-Maler. Da haben viele inzwischen in Museen gefunden oder in Privatsammlungen durch Generationenwechsel. Wenn solche Bilder vererbt worden sind, dann sind sie häufig in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch verkauft worden. Also das ist schon ein recht seltenes Bild.
Und was ist jetzt diese Vorgeschichte zu dem Gemälde? Warum ist der Fall so brisant?
Naja, dieses Bild hat, und das ist unstrittig, bis 1936 einer jüdischen Familie in Köln gehört, der Familie Blank. Es war ein Mediziner Und diese Familie Blank musste, wie viele Juden aus Deutschland, flüchten. Walter Blank schon ganz besonders, weil er Sozialist war und sich in der Friedensbewegung der damaligen engagiert hat. Und irgendwann gab es offenbar Hinweise, dass die Gestapo ihn verhaften könnte. Und da hat er sich dann im April 1936 tatsächlich auf die Flucht begeben. Es ist ihm gelungen, über Portugal nach Spanien zu kommen und war aber irgendwann so entkräftet, dass er 1937 gestorben ist. Seine beiden Söhne sind tatsächlich verhaftet worden, kamen dann in Lager, unter anderem nach Gürs, aber auch nach Dachau und schließlich auch nach Auschwitz, haben das überlebt und haben dann sehr schnell nach dem Krieg in den schrecklicherweise sogenannten Wiedergutmachungsverfahren darauf hingewiesen, dass sie viel verloren haben, viel zurücklassen mussten in Deutschland, unter anderem das Haus und unter anderem auch die kleine Kunstsammlung, die sich da befunden hat.
Jetzt gibt es aber auch noch eine andere Darstellung zu diesem Gemälde, zu dieser Vorgeschichte des Gemäldes.
Das ist die Darstellung der Familie, der das Bild heute gehört und schon lange gehört und die es jetzt zur Auktion eingeliefert hat. Auch eine Familie aus Nordrhein-Westfalen. Die sagt nämlich, bevor Walter Blank geflüchtet ist, hat er über einen Mittelsmann uns dieses Bild angeboten. Und wir haben es damals, also vor April 1936, ganz ordentlich gekauft. Von einem Preis von 10.000 Mark ist die Rede. Und deswegen gehört es uns rechtmäßig. Und sind diese 10.000 allerdings eine Summe, die für Max Pechstein zu dem Zeitpunkt sehr hoch wäre. Es gibt Kunstpreisverzeichnisse, was seine Bilder sonst so auf Auktionen in der Zeit gebracht haben, auch unmittelbar nach dem Krieg. Da liegt man so bei ungefähr 1.000 Mark, höchstens mal 1.200 Mark für seine Gemälde. Und selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass sein Selbstbildnis noch ein bisschen teurer gewesen sein könnte, dann wären die 10.000 schon eine ganze Menge. Vor allem aber hat diese Familie, die es jetzt zur Auktion gegeben hat, nach Angaben ihres Anwaltes, mit dem ich korrespondiert habe, keinerlei Kaufbeleg. Also es gibt keine Quittung, es gibt keine Rechnung, es gibt keinen Vertrag über diesen Kauf. Das Einzige, was es gibt, ist eine eidesstattliche Versicherung von 2002, also viele, viele, viele Jahre nach den Ereignissen. Da schreibt jemand, er hätte dieses Bild 1947 im Haus der Familie gesehen und er würde sich auch daran erinnern, dass das 1936 schon gekauft worden sei. Und darauf beruht jetzt eben der Anspruch der Einliefererfamilie, die sagt, also zur Rückgabe eigentlich kein Grund, wir haben es ordnungsgemäß gekauft.
Aber das klingt so, als könne man das vielleicht doch nochmal gründlicher untersuchen. Wird denn jetzt morgen trotzdem versteigert?
Naja, eine Untersuchung wäre in der Tat dringend nötig, denn letztlich steht da jetzt so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Die eine belegt, die der Familie Blank durch sehr, sehr frühe Hinweise, dass das Bild verloren gegangen ist. Die andere belegt durch eine eidesstattliche Versicherung, ja, aber das Bild ist ordnungsgemäß gekauft worden. Also die Versteigerung, das ist jedenfalls der augenblickliche Stand, wird wohl stattfinden. Es hat in den letzten Tagen noch die Aufforderung an Familie Blank oder die Bitte gegeben, doch nach Köln zu kommen, um darüber zu reden, wie man eine Lösung finden kann. Familie Blank fand dafür aber die Frist viel zu kurz, innerhalb von 3 Tagen mal eben nach Köln zu kommen aus Bayern, wo sie wohnen, und hat gesagt, also da wäre auch nichts Vernünftiges zustande gekommen. Dort ist man nach wie vor der Meinung, die Auktion müsse abgesetzt werden und man müsse in Ruhe, und dazu sei man bereit, nach einer vernünftigen Lösung suchen.
Dieses Jahr ist es ja 25 Jahre her, dass sich Deutschland und über 40 weitere Nationen mit der Washingtoner Erklärung verpflichtet haben, in den öffentlichen Museen nach Kunst- und Kulturgütern zu suchen, die in der NS-Zeit gestohlen und abgepresst worden sind. Hat die Familie Blank denn jetzt irgendeine rechtliche Möglichkeit, Wiedergutmachung bzw. eine Untersuchung des Falls einzufordern?
Es gibt keine rechtliche Möglichkeit, denn alles, was geschehen ist, ist verjährt und das Bild ist, wie die Juristen das nennen, ersessen. Also nach einer bestimmten Zeit ist man rechtmäßiger Besitzer, rechtmäßige Besitzerin eines Kunstwerks, wenn man es unwidersprochen eine Zeit lang besitzt. Deswegen gibt es aber seit einiger Zeit die Aufforderung, den Geist der Washingtoner Erklärung, also diese Selbstverpflichtung der öffentlichen Museen, wir wollen faire und gerechte Lösungen suchen, dass das eigentlich auch für private Sammler gelten müsste. Und es gibt inzwischen für solche privaten Anspruchsteller wie die jüdische Familie Blank die Möglichkeit, mit öffentlichen Mitteln, das Land NRW stellt Mittel zur Verfügung, aber auch der Bund, die eigenen Sammlungen erforschen zu lassen. Und das wird jetzt systematisch geschehen. Also die Sammlung Blank wird jetzt untersucht von einer Provenienzforscherin. Und natürlich haben die Mitglieder die Hoffnung, dass bis dahin keine Fakten geschaffen werden, indem irgendwelche Bilder den Besitzer wechseln.
Ja, aber die könnten morgen dann schon geschaffen werden, denn da soll im Auktionshaus Lempertz ein Gemälde des deutschen Expressionisten Max Pechstein versteigert werden. Es steht Aussage gegen Aussage, ob es sich dabei um Raubkunst handelt oder nicht. Stefan Koldorf hat uns über den Fall aufgeklärt. Danke dafür.
Ja, gern.
Und jetzt kommen wir zu einem ukrainischen Animations- und Märchenfilm, der Geschichte geschrieben hat. Mitten im Krieg ist er in der Ukraine zum erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten geworden. Es geht um Mavka, Hüterin des Waldes. Und ab Donnerstag ist er in den deutschen Kinos zu sehen, in der deutschen Synchronfassung. Vorher konnte ihn nur die ukrainische Community im Original sehen. In Frankreich, Italien oder Spanien ist der Film schon längst ein großer Publikumserfolg. Unser Kritiker Jörg Taschmann hat den Film sogar schon zweimal im Kino gesehen. Und er konnte mit der ukrainischen Produzentin Irina Kostyuk sprechen. Und da wollen wir jetzt natürlich von ihm wissen, was diesen Film so besonders macht, warum er ein Publikumshit geworden ist. Guten Abend, Jörg Taschmann.
Ja, schönen guten Abend.
Also, es geht um eine Waldfee, Mavka, die sich entscheiden muss zwischen der Aufgabe, ihren märchenhaften Wald zu schützen und der Liebe zum Dorfjungen Lukas. Das klingt nach einer guten Story, aber was macht jetzt den Film so besonders? Kann er wirklich mit den ganz großen amerikanischen oder europäischen Animationserfolgen mithalten?
Nun, der Film kam in vielen europäischen Ländern Südeuropas bereits im April in die Kinos. Und zu dieser Zeit konnte man eigentlich, wenn man mit Kindern ins Kino wollte, nur Super Mario sehen. Die einzige Alternative, gerade wenn man ein Mädchen hat, war dann eben Mavka. Und so habe ich den Film eher zufällig in Italien gesehen, zu dritt, auch mit meiner Tochter. Und habe das erstmal als Kuriosum aufgefasst, dass der interessanterweise auch noch aus der Ukraine kam. Und dann hat mir einfach diese Mischung gefallen aus schon bekannten Story-Elementen, aber irgendwie mit so ukrainischen Folklore-Touch dazu. Und außerdem ist der Film auch gespickt mit witzigen Anspielungen und Zitaten.
Als Kind hatte ich tatsächlich meine Probleme damit, wenn Disney die klassischen Märchen immer sehr frei verfilmt hat. Das wird ja dann verkitscht, verniedlicht, dramatisiert. Inzwischen weiß ich natürlich, dass man das so machen muss, wenn es auf der Leinwand funktionieren soll. Wie ist denn das jetzt bei Mavka? Es gibt ja eine Vorlage, und zwar der ukrainischen Dichterin Lesya Ukrainka, die 1911 das Theaterstück Das Waldlied geschrieben hatte. Wie sehr hat man sich jetzt daran gehalten?
Nun, Lesya Ukrainka ist ja bei uns in Deutschland und überhaupt im Westen im Januar diesen Jahres in die Schlagzeilen geraten, weil zwei Tage lang Passanten an ihrem Moskauer Denkmal Blumen im Gedenken an die 45 Toten von Dnipro niedergelegt hatten, die bei einem russischen Angriff auf ein Hochhaus starben. Und Lesya Ukrainka, die Zeit ihres Lebens übrigens unter Tuberkulose litt, also sehr krank war und bereits 1913 im Alter von nur 42 Jahren starb, hatte in Georgien im warmen Kutaisi 1911 das Waldlied, ein Märchen in drei Aufzügen geschrieben. Da ging es um diese Mavka, eine Waldfee, die sich in den Dorfjungen Lukas verliebt, weil der so schön Flöte spielen kann, obwohl sich Menschen und Feen eigentlich nicht begegnen dürfen. Und in Deutschland wurde das Waldlied erstmals 1931 ins Deutsche übertragen. Da habe ich ein bisschen reingelesen. Es ist auch kürzlich in neuer Übersetzung erschienen. Und bei der Verfilmung jetzt des ukrainischen Animationsfilms haben die Macherinnen und Macher sehr viele poetische und auch verspielte Elemente der Vorlage nicht übernommen. Und aus der eigentlich durchaus frechen und selbstbewussten Mavka wurde dann eine sehr schüchterne, naive Waldfee. Und im Film geht es dann um die Quelle des Lebens, zu der Menschen keinen Zugang haben dürfen. Und Mavka ist eigentlich die Hüterin des Waldes, verliebt sich und beschwört dann dadurch eine Katastrophe herauf, weil es gibt da schon eine klassische Böse, eine Blonde, Sägewerkbesitzerin Kilina und die möchte Macht und Kontrolle ausüben und zettelt einen Krieg an. Man kann darin auch eine ökologische Fabel Mensch gegen Natur sehen und die Produzentin Irina Kostyuk legt viel Wert darauf, dass man sich eben nicht nur an Lesja Ukrainkas poetischem Stück, sondern vor allem auch bei der viel älteren ukrainischen Mythologie bedient habe. Und es gab die besondere Herausforderung, dass man universell sein wollte, aber eben auch das ukrainische Publikum bedienen. Irina Kostyuk.
This is the first time that Ukrainian mythology is brought out to the world.
Es ist das erste Mal, dass die Welt mit der ukrainischen Mythologie in Berührung kommt. Es ist auch das erste Mal, dass man weltweit Charaktere und Figuren aus einer Kultur kennenlernt, von der man bisher nie was gesehen hat. Die Herausforderung bestand darin, dass wir sowohl eine universelle Geschichte erzählen wollten, wie auch eine mit lokalen Bezügen. Eigentlich sollte es nur um Liebe, die Macht der Liebe und die Frage der Verantwortung gehen. Aber als der Krieg ausbrach, bekam der Film eine neue Bedeutung. Die Zuschauer sehen plötzlich darin auch die Geschichte, wie man sein Land verteidigt, wenn es bedroht ist.
Ja, vielleicht ist auch der Film deshalb zum erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten in der Ukraine geworden. Aber unter welchen Bedingungen kann man ihn denn jetzt eigentlich momentan überhaupt sehen? Wie viele Kinos zeigen ihn und geht das überhaupt bei ständigem Luftalarm, zum Beispiel in Kiew?
Nun, nur die Hälfte der Kinos in der Ukraine sind derzeit geöffnet. Und dennoch haben den Film bereits über 1 Million Zuschauer gesehen. Und übrigens auch hier in Deutschland hat die ukrainische Community sehr begeistert auf dieses Werk reagiert. Seit Ende April läuft ja ausschließlich die ukrainische Originalfassung mit Untertitel. Die habe ich mir so auch noch einmal angeschaut. Und 100.000 vor allem Ukrainerinnen mit ihren Kindern haben den Film schon in Deutschland gesehen. Und als der Angriffskrieg der Russen im Februar das gesamte Territorium der Ukraine erfasste, hatte das eben auch Auswirkungen auf die Postproduktion und den Starttermin, wie Irina Kostyuk berichtet.
Einige der Animatoren arbeiteten, während sie in Bunkern saßen. Unser Art Director befand sich in den ersten Wochen in einem von den Russen besetzten Gebiet. Er musste mit einem kleinen Kind fliehen. All diese Umstände verzögerten und verkomplizierten die Produktion. Dennoch kam es nicht zu Verzögerungen. Wir konnten den fertigen Film nur nicht mehr wie geplant am 29. Dezember 2022 starten. Die Hälfte der ukrainischen Kinos war geschlossen, entweder zerstört oder nicht mehr in Betrieb, oder die befanden sich im russisch besetzten Gebiet. Auch unsere Zielgruppe, Mütter und ihre Kinder, waren betroffen. Allein 10 Millionen sind Flüchtlinge, die derzeit außerhalb der Ukraine leben. Hinzu kommt Luftalarm, der die Vorführungen unterbricht. Dennoch beschlossen wir, den Film am 2. März in den ukrainischen Kinos zu starten.
So viel zu den schwierigen Umständen dieses Filmes. Wie sehen Sie ihn denn jetzt als Filmkritiker?
Nun, es ist natürlich in erster Linie ein Kinderfilm, auch mit seinem sehr klaren Gut-Böse-Schema, allerdings ohne diese modische politische Korrektheit aktueller Disney-Filme. Und hinter so einem gewissen Niedlichkeitslevel verbergen sich dann auch wirklich überraschende Abgründe, die dann auch ganz andere Assoziationen erwecken, wie nur der Kampf des Bösen gegen das Gute. Also wenn Mavka, ein sehr zarte und gefühlvolles Wesen, den Wald verlässt und Lukas sich stolz den Dorfbewohnern präsentiert und dann diese manipulative Kilina die Dorfbewohner so aufwiegelt, sie sei eine fremde Hexe, von der lebensbedrohliche Gefahr drohe. Und dann wird plötzlich aus diesen bisher nicht so bösartigen Dörfern so ein wilder, fanatisierter Mob, der nur noch alles zerstören und verbrennen will. Und optisch erinnert der Film schon an amerikanische Vorbilder. Ich finde ihn aber in der Animation ein bisschen weicher und gerade die Waldschrate und Pflanzen sind wirklich liebevoll animiert und bei aller Folklore und gelegentlichem Überwältigungskino und auch einer guten Portion Kitsch bleibt es trotzdem ein höchst sehenswerter und auch ein sehr leidenschaftlicher Kinofilm, finde ich.
Mavka, Hüterin des Waldes, ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Danke, Jörg Taschmann.
Sehr gern.
Und damit sind wir beim letzten Punkt einer jeden Fazitsendung, dem Blick in die Kulturseiten von morgen. Hans von Trotha hat sie gelesen, aber gegen den Trend wissen wir nichts über sein Alter.
Es fällt auf, dass Autorinnen und Autoren im Feuilleton immer häufiger auf ihr Geburtsjahr hinweisen. Genauer besehen erweist sich das als Ausdruck zweier Generationenkonflikte. Der eine betrifft die Alten und die Jungen, die Boomer und die letzte Generation, die mit Rente und die ohne Perspektive. Über ihn denkt Adrian Lobe in der Taz nach und stellt sich so vor: Ich, der Millennial, der 1988 geboren ist. Die Zukunft, schreibt er, vor der heute meine Alterskohorte, aber vor allem die Angehörigen der Generation Z, die nach 1996 geboren wurden, stehen, ist ja eine ganz andere als die der Boomer, die sich gerade peu à peu in den Ruhestand verabschieden. In verschiedenen Welten, heißt der Beitrag, eine Welt für jede Generation. Adrian Lobe zitiert eine Studie, die wenig überraschend zeigt, dass der Dauerkrisenmodus 14- bis 29-Jährige viel mehr stresst als ältere Menschen. Und er fügt hinzu, wenn man die saturierten Rentner sieht, die Cafés und Restaurants bevölkern und seelenruhig in ihrem Milchkaffee rühren, könnte man meinen, dass man in zwei verschiedenen Zeitzonen lebt. Apropos Zonen. Der andere Generationenkonflikt ist nicht nur zeitlich nach Geburtsdaten, mehr oder weniger vor oder nach 1989, sondern auch geografisch nach Himmelsrichtungen definiert. Bücher über eine selbstbewusste Ostidentität stürmen die Bestsellerlisten, beobachtet der Schriftsteller Matthias Jügler in der FAZ, der selbst einen Roman zum Thema geschrieben hat. Als ich vor einigen Jahren mit der Arbeit an meinem Roman »Die Verlassenen« begann, erzählt der Autor, waren die Kommentare eher verhalten. Die DDR, die Nachwendezeit, das ist doch Schnee von gestern, so der Tenor. Als der Roman 2021 erschien, zeigte sich schnell, dass das komplizierte Erbe, das die DDR unserer Gesellschaft hinterlassen hat, auch mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall viele Menschen umtreibt. Jügler bekam viel Post. Tenor, ziehen Sie verdammt nochmal unsere DDR nicht in den Dreck. Ein Jungspund wie Sie sollte nicht über die DDR schreiben. Ich, ergänzt der Autor da, bin 1984 in Halle-Saale geboren. Sein Fazit lautet, wie wenig der Umbruch von 89-90 und dessen Folgen Schnee von gestern sind, zeigt die aktuelle Entwicklung rund ums Thema. Hätten Sie, fragt er, vor ein paar Monaten darauf gewettet, dass Sachbücher über die DDR zu Bestsellern werden? Dass eine neue Ost-West-Debatte deutschlandweit die Feuilletons beherrscht? Jügler zeigt sich überrascht über Katja Heuers Sachbuch »Diesseits der Mauer – Eine neue Geschichte der DDR 1949 bis 1990«, zurzeit ganz oben auf der Bestsellerliste. Die Historikerin, vermerkt er, wurde 1985 in Guben geboren. Fast mein Jahrgang, wundert er sich. Überrascht war ich deshalb, fährt er fort, weil sich während der Lektüre Fragen aufdrängten, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Macht da jemand genau das, was die wütenden Leserbriefschreiber sich von mir gewünscht hatten? Verharmlost da jemand eine Diktatur? Eine ganz andere Art, Deutschland in Zonen einzuteilen, ergibt sich aus der Frage, welches die besten und schlechtesten Orte in Deutschland zum Überleben einer Zombie-Apokalypse sind. Das sei kein Witz, behauptet Peter Huth in der Welt, zwar ohne seinen Jahrgang anzugeben, aber auch er hat einen Roman zum Thema geschrieben, nämlich den nach Selbsteinschätzung besten deutschen Zombie-Roman. Ein Fachmann also. Als solcher berichtet er, dass eine Online-Wohnungssuchmaschinen-Plattform, womit er en passant das längste Wort des Feuilletontags schafft, tatsächlich einen Index, die besten und schlechtesten Orte in Deutschland zum Überleben einer Zombie-Apokalypse erstellt hat. Warum, fragt er und gibt gleich die Antwort, damit Leute wie ich Artikel wie diesen schreiben und Sender wie wir das dann auch noch zitieren. Weil Zombies immer interessieren und weil wir alle nach guten Nachrichten lechzen. Also, die gute Nachricht lesen wir in der Welt. Es gibt in Deutschland einen Ort, an dem Sie die Zombie-Apokalypse überleben würden. Na also, die schlechte, es ist die Eifel.
Na, da bekommen wir bestimmt Rückmeldungen aus der Eifel. Hans von Trotha mit dem Blick in die Feuilletons von morgen. Damit geht Fazit zu Ende. Mein Name ist Elena Gorges. Tschüss, machen Sie es gut.